möchte zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dich jetzt um Gnade bitten für diese Zeit, die vor uns liegt, für das, was du uns zu sagen hast. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen lenkst, unsere Ohren öffnest, dir zur Ehre, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir erkennen, wer anzubeten ist, dass wir erkennen, wer der Herr der Welt ist. Amen. Es geht weiter. Ist eigentlich eine Fortsetzung von letzter Woche, wo wir nachgedacht haben über das Thema Gemeinde, wer Gemeinde ist, wer Gemeinde baut und wer ein Mitglied der Gemeinde sein kann. Und wir haben drei Punkte letzte Woche herausgefunden. Der erste Punkt: zu einer Gemeindezugehörigkeit, also auch zu der großen Gemeinde, bedeutet, ich glaube. Das ist der erste Punkt gewesen, den wir letzte Woche rausgearbeitet haben, der eine Mitgliedschaft zur Gemeinde, den eine Mitgliedschaft zur Zugehörigkeit der Gemeinde voraussetzt. Ich glaube. Der zweite Punkt war, ich erkenne die Bibel als Ordnung Gottes für mein Leben an. Ich erkenne die Ordnung der Bibel, also Gottes Ordnung für mein Leben an. Der dritte Punkt war, ich lebe in der Heiligung. Das heißt, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich las ein Büchchen, der Schreiber des Büchchens, das war der Herr Denver, Lisa wird ihn kennen und Heike, ich glaube, ihr wart in der Gemeinde, ja. Er sagte, wenn Sie Menschen haben, die wissen, dass sie mit Sünde behaftet sind und die nicht bleiben wollen, wie sie sind, dann haben sie genug Leute, um eine Gemeinde zu bauen. Also geht es nicht darum, komplett fertige Heilige hier zu versammeln, die Jesus nicht brauchen, sondern um Sünder zu sammeln, um mit Sünde behaftete Menschen zu sammeln, wir sind keine Sünder mehr, mit Sünde behaftete Menschen zu sammeln, die sich im Klaren darüber sind, dass sie Vergebung brauchen. Und daran folgen wir, daran geht es weiter. Ich habe es genannt heute, die Nachfolge der Nachfolger. Nachfolger Christi sind wir, die Nachfolge der Nachfolger. Daraus entsprechend heißt es dann, die Christus nachfolgen, heißt dann auch die Sache Gottes verfolgen. Das bedeutet, das Ziel, welches Gott mit den Menschen hat und auch mit uns hat, zu unseren eigenen Zielen zu machen. Wenn wir uns was vornehmen, als Gemeinde, wenn wir uns ein Ziel vornehmen, dann machen wir das alle gemeinsam und dann muss das Ziel sein, welches Gott mit uns als Gemeinde verfolgt und mit den Menschen verfolgt. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist die Nachfolge der Nachfolger. Das ist in jeder größeren Firma übrigens so und ich hoffe in meiner Firma auch. Ich hoffe nur, dass es in meiner Firma auch läuft. Es gibt externe Berater, wird viel Aufwand darum betrieben, aber es gibt Absprachen. Wenn wir Thomas mal nachfragen, Ende des Jahres gibt es jetzt Absprachen, welches Ziel für nächstes Jahr fixiert wird, welche Ziele verfolgt werden. Und das macht meistens die Geschäftsleitung. Die sagt, welche Ziele verfolgt werden sollen. Das ist meistens einseitig in den Firmen. Hier bei uns ist es anders, dass wir das als Ganze, als gesamte Gemeinde machen. Und dieses Ziel wird in den Firmen mit sehr großem Einsatz verfolgt. Manchmal arbeiten Hunderte an dem Ziel. Mehr noch. So ein Schiff gebaut wird, zum Beispiel, arbeiten Tausende Leute dran, an so einem Schiff. Das mit dem Ziel, das Schiff fertig zu kriegen, so wie der Erbauer sich das gedacht hat. Und wir sehen auch in der Bibel Zielvorgaben, die Gott an uns setzt. Was er mit den Menschen möchte und auch was er mit Gemeinde möchte. Und das lesen wir in Matthäus 18. Wir haben Matthäus 18, Vers 14 immer wieder gelesen. Da steht, so ist der Wille eures Vaters, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins dieser Kleinen verloren werde. Matthäus 18, Vers 14. Da finden wir das. Es will nicht, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Und dieses Ziel, ich will mir das mal eben aufschlagen, weil wir bleiben heute in Matthäus 18. Das war gerade Vers 14. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eins dieser Kleinen verloren gehe. Und das ist das Ziel, das ist der Wunschgedanke Gottes. Wir müssen uns das vergegenwärtigen als Gemeinde, dass das Gottes große Sorge ist. Die große Sorge Gottes ist, dass eins seiner Geschöpfe, dass eins seiner Kinder verloren geht. Das ist der Fokus, das ist Gottes Herzensanliegen, will ich mal so sagen. Alles andere sind eigentlich Nebenprodukte. Gottes Herzensanliegen ist, dass keins dieser Kleinen, also dass kein Mensch verloren geht. Wir haben eine Predigtreihe gehalten über die 5 erklärten Willen Gottes, über die 5 Punkte im Neuen Testament, wo Gottes Wille erklärt ist. Da ist der Punkt auch bei, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich glaube, hat Sascha wahrscheinlich drüber gepredigt. Das, nochmal, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das ist Gottes große Sorge, dass jemand verloren geht. Und wenn wir jetzt über Ziele für die Gemeinde sprechen oder über unsere Nachfolge, über Zielvorgaben, dann muss das auch unsere Sorge sein. Das soll auch unsere Sorge sein. Das muss unser Antrieb sein. Nicht nur, dass wir es schön haben, das gehört auch dazu. Wir sind ja auch dabei, das schön zu machen. Wir sind ja auch dabei, eine neue Gemeinde zu bauen. Aber die große Sorge, wo es wirklich darum geht, ist, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Und das finden wir nicht nur an dieser Stelle in der Bibel, das finden wir vom Anfang bis zum Ende in der Bibel. Gott wollte nicht, dass ein Mensch sterben muss. Gott wollte das nicht. Gott will das gar nicht, dass ein Mensch sterben muss. Aber wir sehen, dass das ein Lohn der Sünde ist. Wenn ihr esst von der Frucht des Baumes, werdet ihr gewiss sterben. Das hat er zu Adam gesagt. Und wir wissen, wie es geendet ist. Aber solch eine Liebe hat Gott, dass das sein Herzensanliegen ist, dass das seine große Sorge ist, dass ein Mensch verloren geht. Ich habe es mal gesagt, dass ihm das Herz zerreißt, wenn ein Mensch verloren geht. Wir kennen Eltern, die ihre Kinder verloren haben oder eins ihrer Kinder. Und wir sehen viele, die daran zerbrochen sind, weil eins ihrer Kinder getötet wurde beim Verkehrsunfall oder wie auch immer. Das wage ich mir nicht vorzustellen. Und deshalb verstehen wir etwas von Gottes ganz großem Herzensanliegen, von Gottes Sorge, dass eins dieser Kinder verloren geht. Das heißt, dass sie verdammt werden, dass sie getrennt sind für Zeit und Ewigkeit. Das ist Gottes Sorge. Gott wollte nie, dass ein Mensch sterben muss. Und die Rettung des Menschen hat höchste Priorität bei Gott. Ich kenne keine andere Priorität in der Schrift, die höher ist, als die, dass ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass ein Mensch gerettet wird. Deshalb lesen wir auch, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Weil das heißt nämlich Rettung. Ein Sünder, der Buße tut. Und wir wollen mal unter Zuhilfenahme von Matthäus 18 wollen wir uns ansehen, wie Gott sein Ziel verfolgt. Erstens müssen wir Folgendes sehen. Gott verfolgt sein Ziel mit Liebe und nicht mit Gewalt. Das müssen wir uns merken, dass Gott dieses Ziel zur Rettung der Menschen mit Liebe verfolgt, nicht mit Gewalt. Und deshalb, die Aufrufe, die wir hier sehen, sind immer von Liebe motiviert. Der Aufruf zur Umkehr hier in Matthäus 18, immer mit Liebe. Wir werden das in den ersten Versen jetzt sehen. Nicht mit hartem Herzen. Gott ist nicht der Gott, der verdammen möchte zum Gericht. Wir lesen das im Amos, dass Gott zur Umkehr ruft und nicht zum Gericht. Und so müssen wir auch miteinander umgehen, dass wir uns gegenseitig zur Umkehr rufen und nicht zum Gericht oder zur Verdammnis. Immer von Liebe motiviert. Und die Liebesbeweise werden wir jetzt in Matthäus 18 weiter verfolgen. Vers 2 und 3. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Hat ein Kind genommen, hat es denen gezeigt und sagt, wenn ihr nicht vertraut, wenn ihr nicht so vertraut wie Kinder, dann wird die besondere Fahrt, die besondere Beziehung da wieder deutlich gemacht, dass Jesus als Beispiel ein Kind nimmt, wie der himmlische Vater uns sieht als Kinder. Und wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr nicht so vertraut wie diese Kinder, das heißt, nicht mit eurem Intellekt, nicht mit eurem Verstand, sondern im Glauben. Wenn ihr nicht so vertraut wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Beweis der Liebe durch Aufruf zur Umkehr. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, geht, hört auf, euren Weg zu gehen, kehrt um, werdet wie die Kinder. Der nächste Punkt ist, Beweis der Liebe durch Rettung. Vers 11 sehen wir das. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Auch das ist der absolute Liebesbeweis, den wir hier finden, den wir überhaupt in der Schrift finden. Als wir sagen, dass wir Advent feiern, da lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Jesus seinen Sohn. Als das Schuldmaß voll war, hat Gott selbst eingegriffen. Und das feiern wir auch jetzt in dieser Zeit. Die Ankunft des Sohnes vor 2000 Jahren. Der Liebesbeweis durch Rettung. Weil jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wir gehen weiter in den Liebesbeweisen hier in Matthäus 18. Der Beweis der Liebe, den nächsten, den ich raus habe, ist durch Sorge. Vers 12 lesen wir, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Beweis der Liebe durch Sorge. Wenn ein Schaf, das ist das Beispiel für uns Menschen, wenn ein Schaf verirrt, geht Gott nicht nach. Das müssen wir auch auf die Agenda unserer Gemeinde schreiben. Wenn ein Schaf verirrt, gehen wir dann nicht nach? Das ist die Sorge. Das ist Gottes Sorge. Das ist ein Gottes Herzensanliegen. Er möchte nicht. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Er möchte nicht, dass seine Herde, von seiner Herde ein Schaf verloren geht. Diese Sorge dürfen wir mit Gott teilen. Diese Sorge müssen wir mit Gott teilen. Und der nächste Beweis, den Gott uns seiner Liebe hier zeigt, ist durch Freude. Vers 13. Weil, und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Wieder ein Beweis der Liebe Gottes. Dessen Nachfolger wir sein. Ich habe anfangs gesagt, dass wir das als Ziel haben, die Nachfolger der Nachfolger, dass wir genau die gleichen Sorgen und die gleichen Freuden tragen, wie Gott sie trägt. Die Freude über jemand, der umkehren wird und umkehren möchte. Jetzt haben wir einen etwas größeren Text, das habe ich genannt, Beweis der Liebe durch Rückführung. Durch Zurückführung. Und hier an dieser Stelle geht es um die Rückführung in der Gemeinde. Ab Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber auch nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Ihr seht, da geht es um die Gemeinde, um uns alle. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden wird, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Und so weiter. Beweis der Liebe durch Rückführung. Durch Rückführung in die Gemeinschaft. Hier geht es nicht um eine Verurteilung der Sünde, sondern um eine Rückführung in die Gemeinschaft. Wo zwei oder drei versammelt sind, sagt, steht nachher da in Vers 20, da bin ich in ihrer Mitte. Über diesen Kerntext werde ich, wenn Gott will, nächste Woche noch etwas mehr, eingehen noch. Und die nächste ist Beweis der Liebe durch Vergebung und Barmherzigkeit. Vers 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Das ist der Beweis der Liebe Gottes durch Vergebung und Barmherzigkeit. Und ich sagte es, es geht immer bei dem Aufruf hier geht es immer um einen Aufruf zur Umkehr, um ein Liebesakt, wo Gott uns zu aufruft, hier sind wir zu aufgerufen, zur Umkehr, dass gesagt wird, komm zurück. Niemals müssen wir uns im Hinterkopf halten, niemals möchte Gott ein Gericht zum Tod oder zum Verderben. Niemals. Das ist nicht Gottes Wille. Dabei dürfen wir nicht ausblenden, dass es eine Zeit, dass es jetzt eine Zeit gibt der Gnade und dass es eine Zeit kommen wird, wo die Gnadenzeit zu Ende ist. Und es auch schon eine Zeit gegeben hat, wo die Zeit der Gnade zu Ende ist. Wir sehen das an Noah. Wir sehen das an Amalek, an den Amalekitern, wo die Zeit, wo die Gerichtsreife da war, wo man spricht davon, dass die Völker gerichtsfertig war, wo Gott mit ihnen am Ende war, am Ende angekommen. Und da blieb für Gnade kein Raum mehr. Es gibt Situationen, wo bei denen für Gnade kein Raum mehr bleibt. Wer das nicht glaubt, dem zeige ich gleich meine Stelle im Hebräerbrief, die ich jetzt nicht weiter auslegen kann. Das ist nicht der Wille Gottes. Der grundsätzliche Wille Gottes ist das nicht, auf gar keinen Fall. Immer zur Umkehr. Und jetzt sagt Petrus hier, wie oft soll ich denn vergeben, nur dass wir sehen, was dahinter steckt. Bis siebenmal. Es hat Petrus schon hochgegriffen. Weil die Rabbiner, die Gelehrten, die jüdischen Gelehrten, die Rabbiner, die hatten ein Gesetz dafür. Das lautete, dreimal. Dreimal müsst ihr vergeben. Jetzt hat Petrus sich gedacht, ich kenne ja meinen Herrn, der ist ja sehr barmherzig, der ist ja, also in Petrus' Augen wahrscheinlich viel zu barmherzig, wie wir das ja auch manchmal denken. Greifst du mal hoch. Siebenmal. Siebenmal. Siebenmal ist eine vollkommene Zahl. Sagen wir mal siebenmal. Nein. Nein, sagt Jesus. Siebenmal, 70 Mal. Und das bedeutet nicht, dass wir ihm 490 Mal jetzt vergeben sollen. Ja, ich habe das vorher ausgerechnet, Tim. Ich habe vorher gerechnet. Das heißt nicht, dass wir 490 Mal vergeben sollen, sondern wie es weiter, wie wir in den nächsten Versen lesen, kommen wir gleich noch am Rande zu, heißt es, dass wir immer wieder vergeben sollen. Solange wie ein Wille, solange wie ein Wille zur Umkehr besteht, solange wie ein Wille zur Umkehr besteht, dürfen wir vergeben. Das ändert sich erst, wenn kein Wille zur Umkehr mehr da ist. So geschehen bei Noah, so geschehen bei Amalek und bei einigen anderen Völkern noch, die Gott vernichtet hat. Aber kein Wille mehr zur Umkehr. Kein Raum mehr für Gnade. Und jetzt sehen wir noch einen Beweis der Liebe durch Warnung vor Unbarmherzigkeit. Da werden wir nämlich aufgerufen, so barmherzig zu sein, nicht mit 490 Mal bemessen, sondern so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Lesen wir das sehen wir eigentlich jetzt im 18. Kapitel bis zum Schluss. Da kommt dieses Beispiel von dem unbarmherzigen Knecht, der seine Schuld vergeben bekommen hat und dann das von seine Schulden, also ist ein Gleichnis, und dann die Schulden von seinem Nächsten eingeklagt hat und dann mit brutaler Gewalt gesagt hat, und ich will das haben, und das steht mir zu und gib mir das. So nicht, sagt Gott, so nicht. Barmherzig, ich bin barmherzig, wir singen das, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Singen wir nicht nur, lesen wir auch. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Da sehen wir das, dass Gott uns warnt davor, unbarmherzig zu sein und dass er seine Liebe auch zeigt durch Barmherzigkeit. Ich habe diese Punkte, diese Liebesbeweise jetzt nicht rausgesucht, um euch dann schonend nächste Woche das andere beizubringen oder um uns schonend nächste Woche dieses scheinbar schwierigen, der ist einfacher als ich gedacht habe, diese scheinbaren schwierigen Verse 15, 16, sagen wir mal bis 20 schmackhaft zu machen, sondern ich habe das in den Zusammenhang gestellt, um zu sehen, dass dieses ganze 18. Kapitel ein Beweis sind von Gottes Eifer und von Gottes Liebe um den Menschen und um die Gemeinde. Gottes Eifer sehen wir da, was Gott will. Und auch diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, 15 und folgende, sind auch ein Zeichen von Gottes Liebe, eigentlich von Gottes unendlicher Liebe. Nur wird dieser Text sehr oft aus dem Zusammenhang genommen. Wir lesen oft nur Verhalten gegen, die Überschrift schreibt, Verhalten gegen sündige Brüder, Vers 15, dann lesen wir Vers 15 bis Vers 20 im besten Fall, sagen wir, aha, so muss das gemacht werden, nieder mit dem Sünder. Aber nein, wir haben eine Gemeinde, wo sich mit Sünde behaftete Menschen versammeln zu seinem Namen hin, aber welche, die nicht bleiben wollen, wie sie sind. Die keine Diätchristen sind, wie ich das letzte Woche ausgeführt habe, sondern welche, die sagen, ich will Christus nachfolgen. Ich will in aller Demut, in aller Schwachheit. Jeder, der in sein Leben hineinguckt, sieht Sünde. Und jeder, der hier sitzt, jeder und insbesondere der hier vorne steht, der ist so auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Jeden Tag. Wir sind jeden Tag, alle Mann, jeden Tag auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Deshalb schreibt Paulus im Korintherbrief, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wir haben schon so viele, ich habe schon in der Vergangenheit und in meinem Leben schon so viele fallen sehen, wo wir aufgeguckt haben und gedacht haben, die stehen wie Beton. Und sie sind gefallen. Das heißt, wir sind, ich habe es letzte Woche auch ausgeführt, wir treffen uns hier als vor Gott, als erbarmungswürdige Geschöpfe. Aber das ist nicht schlimm. Er erbarmt sich uns. Wenn ihm unser Herz gehört, dann erbarmt er sich uns. Er sagt, ja, ich will es nochmal mit dir versuchen. Umkehr ist die Frage. Nicht ist das Motto, nicht Verdammnis. Und weil wir den Text oft hier aus dem Zusammenhang nehmen, finden wir Gottes Ordnung nicht von Liebe motiviert, sondern finden Gottes Ordnung oft hart und ungerecht. Das geht mir so. Ich habe im Vorfeld mit unseren, haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, am liebsten würde ich über dieses Thema gar nicht sprechen, ausklammern. Weil ich es da zu diesem Zeitpunkt manchmal hart und ungerecht fand. Aber es ist ein Irrtum von mir gewesen. Es ist motiviert, die Umkehr ist motiviert von Gottes Liebe. Warum? Warum ist das von Gottes Liebe motiviert? Weil er für uns das ist keine abgedroschene Phrase. Weil Gott das Beste für uns will. Gott will das Beste für uns. Und deshalb will er immer wieder, dass wir umkehren. Das ist nicht hart und ungerecht. Aber wir müssen uns mal vorstellen, was es für unseren Vater im Himmel, was es für Jesus bedeutet, wenn wir seine Ordnungen und Liebesbeweise hart und ungerecht empfinden. Ich habe da Buße drüber getan. als ich das gemerkt habe, dass ich das auf der einen Seite hart und ungerecht fand und ich musste Buße tun, als ich sah, das ist ein Liebesbeweis Gottes, weil er Interesse an mir hat. Wir sehen selbst heute, in der Kindeserziehung ist man davon abgerückt, die Kinder einfach nicht mehr zu züchtigen, also einfach laufen zu lassen. Das ist kein Akt der Liebe. Das ist der größte Akt der Unbarmherzigkeit, die wir unseren Kindern antun können, wenn wir uns nicht um sie kümmern, wenn wir sie nicht korrigieren. Und so ist das auch in der Gemeinde. Wir unterschlagen uns selbst etwas, wenn wir uns nicht mehr korrigieren. Wir nehmen uns selber was weg. Ich war gestern noch mit einem Bruder und er sagt, das ist eine Unterschlagung erster Klasse, wenn sowas nicht mehr gemacht wird. Aber Gottes Liebesbeweise und Barmherzigkeit, die er uns sagt, ist eindeutig. Er sandte seinen Sohn. Und sehr oft wurde er von Menschen aufgefordert, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Ich überlege, mir müsste eigentlich jetzt was einfallen aus dem Alten Testament. Ich habe es momentan nicht im Kopf. Es gibt eine ganz klassische Stelle. Ich komme vielleicht gleich nochmal. Gottes Liebesbeweise und Barmherzigkeit sind eindeutig. 2. Petrus 3, Vers 19. Da gibt es welche, die sagen, wieso kommt Jesus nicht wieder? Was habt ihr eigentlich für einen Gott? Und das ist ein Liebesbeweis Gottes, dass er noch nicht Schluss gemacht hat. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Das ist wieder der Wille Gottes, dass er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Und so müssen wir das auch betrachten, diese Verse hier, dass jedermann Raum zur Buße hat, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird zur Umkehr. Bei Gott ist immer Umkehr erwünscht. Ein Zeichen seiner Liebe. Es gibt zig Stellen, die sprechen über Möglichkeit zur Umkehr. 1. Könige 8, Vers 47 bis 51. Lesen wir mal. Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, wohin sie gefangen weggeführt worden sind, Israel, und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger. Also sie mussten weggetan werden aus dem heiligen Land, weggeführt werden in die Gefangenschaft und sie sind umgekehrt und flehen zu Gott im Land, indem sie sagen, wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben gottlos gehandelt. Seht ihr das in den ersten Könige, wie das geht? Wie die Ordnung Gottes, wie Gottes Liebe ist, wie die Motivation Gottes ist, was er unter Umkehr versteht, was der Gnadenbeweis seiner Liebe ist, die Zurückführung. Gott wollte nicht sein Volk aus dem Land haben, sondern er wollte sie zurückhaben. Aber anders sollten nicht so bleiben, wie sie sind. Immer. Nicht hartherzig. Die Israeliten werden damals gesagt haben, wieso werden wir jetzt weg? Was ist denn jetzt? Gott hat uns das Land versprochen. Und jetzt kommen wir in Gefangenschaft. Bis sie zu der Erkenntnis gekommen sind, wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht und wir haben gottlos gehandelt. Und Sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie beten zu dir in Richtung auf ihr Land, das du ihren Vätern gegeben hast. So geht das. So will Gott das. Deshalb. Und deshalb übt Gott auch Gericht. Wir sprachen gestern ganz kurz darüber auf der Heimfahrt von Bielefeld. Deswegen übt Gott auch Gericht, auch teilweise hier schon. Weil Gott nicht will, dass eins dieser Kleinen, dass irgendjemand verloren geht. Möglichkeit zur Umkehr immer wieder. Keiner soll verloren gehen, haben wir in Matthäus 18, Vers 14 gelesen, als Beispiel der 99 Schafe. Und diesem Herzensanliegen, welches Gott hat, wollen wir doch nicht im Wege stehen, oder? Wollen wir diesem Herzensanliegen, welches Gott hat, im Wege stehen? Nein, wollen wir nicht. Tun wir manchmal. Nämlich dann, wenn unser Leben sagt, Gott ist nicht so gut, wie er tut. Würden wir natürlich so nie sagen. Aber unser Leben und unser Verhalten spricht oft eine ganz andere Sprache. Wir würden das nicht über unsere Lippen bringen, dass Gott gar nicht so gut ist, wie er tut. Würden wir uns nicht trauen. Aber wir leben manchmal so. Unser Leben spricht eine andere Sprache. Dass wir sagen, nein. Nein, wir wissen es besser. Gott, wir wissen es besser als du. Und dann frage, was ist das größere Zeugnis? Unser Leben oder unser Reden? Unser Leben ist das größere Zeugnis. Unser Leben. Wie wir leben, ist das größere Zeugnis. Und das spricht oft eine andere Sprache. Und die Sprache spricht entgegen dem Willen Gottes, dass er will, dass keiner verloren geht. Wir wollen das natürlich auch mit unserem Mund, aber ohne Einschränkungen für unser Leben und ohne Opfer für Gott. Wir wollen das auch. Aber dann sollen die doch bitte auch nach uns nach Hause kommen, die sich bekehren wollen. Und wir können das fortsetzen ohne Ende. Und dann auch nur im Urlaub, weil sonst in der Woche über habe ich immer so viel zu tun. Und dann auch bestens nach 6, aber wieder vor 8. Weil um 8 Uhr habe ich Abendessen. Und wir können das aussehen. Wir können das nehmen, wie wir wollen. Wir können das nehmen, wie wir wollen. Können das nehmen, wie wir wollen. Ich singe oft zu Unrecht ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Singe ich oft zu Unrecht. Also unser Leben darf dem größten Wunsch Gottes auf gar keinen Fall im Weg stehen, weil er will, dass keiner verloren geht. Und zu diesem Ziel, dass keiner verloren geht, benutzt er uns Menschen. Er benutzt Menschen. Petrus und Johannes sagen, er könnte auch die Steine schreien lassen. Nur in der Apostelgeschichte nachlesen. Könnte er auch. Aber er benutzt uns Menschen. Lesen wir 2. Korinther 3, Vers 3. Da sehen wir das, dass er uns Menschen benutzt. 2. Korinther 3, Vers 3. Da steht, wir sind sein Brief, gekannt und gelesen von den Menschen. Wir sind sein Brief, gekannt und gelesen von den Menschen. Was schreibt denn der Brief, Jörg Bredermann? Was schreibt der Brief denn? Ihr wollt es gar nicht wissen. Ihr wollt es gar nicht wissen. Trotzdem bin ich ein Brief Christi. Trotzdem. Und ich soll dafür benutzt werden, mein Brief, was die Leute an mir sehen, soll dafür benutzt werden, dass Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen. Dass sie sagen, Mensch, was hat der Jörg für einen Gott? Ist ja Wahnsinn. 2. Korinther 3, Vers 3. Werden wir bestimmt nochmal eine extra Predigt drüber halten. Aber den Brief, den die Menschen von uns lesen, den schreibt Gott. Den schreibt Gott. Wir sind Gottes geschriebenes Wort an die Menschen. Wir sind Gottes geschriebenes Wort an die Menschen. Und deshalb lesen wir hier in diesem Zusammenhang ab Vers 15, muss die Sünde weg. Der Brief muss klar erkennbar sein. Weil Sünde ist nicht nur das Problem des Sünders. Das ist natürlich auch das Problem des Sünders. Aber unsere Sünde, unser sündiges Verhalten verhindert unter Umständen, dass andere Menschen Gott finden. Soll ich das nochmal wiederholen? Weil das ganz wichtig ist. Unser sündiges Verhalten, unser Brief, würde mich sehr gerne drastischer ausdrücken, das verbietet mir aber, dass ich verkabelt bin. Unser Brief, den wir schreiben, der verhindert, dass andere Menschen Gott finden. Der kann verhindern, aber wahrscheinlich verhindert er es sogar. Was hat er zu Hesekiel gesagt? Ich wiederhole es nicht. Doch, ich wiederhole es doch, hat gesagt, weil Hesekiel nicht gewarnt hat, hat er gesagt, das Blut werde ich aus deiner Hand fordern. Das Blut der Menschen, die verloren gehen. Wir sind ein Brief Christi, gekannt und gelesen von den Menschen. Ein Brief, nicht mit Tinte geschrieben. Gott hat die Zeichen rein gemacht. Und was sind wir für ein Brief geworden? Voll Kot und Dreck, der Brief. Und das ist das Problem, dass unser Brief manchmal verhindert, dass Menschen Gott finden. Und das ist so schlimm, dass in Matthäus 18, Vers 6 Jesus sagen muss, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt oder in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das wäre besser. Das ist unser Brief. Das sind wir. Wenn jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt. Und ihr Lieben, das will ich euch sagen, wie oft, das mit dem ihr Lieben könnt ihr wieder streichen, das ist mir rausgerutscht. Solche Floskeln wollte ich nicht benutzen. Wie oft, jetzt geht es um konkrete Sachen hier. Wie oft geben wir Anlass zur Sünde? Wie oft tun wir das? Wie oft geben wir Anlass zur Sünde? Aber wir wollen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Das haben wir ja definiert. Wir sind da hier alles Kinder Gottes, die nie versammeln als Gemeinde, als Kinder Gottes, die nicht so bleiben wollen, wie wir sind. Wie oft geben wir Anlass zur Sünde? Wie oft geben wir eine Rechtfertigung zur Sünde? Das heißt, wenn der das macht, dann kann ich das auch. Wenn der das schon macht, ich habe viele Ideen in meinem Kopf, ich will euch nicht noch ein paar dazu geben. Wenn der sagt, er ist ein Christ und betrügt so das Finanzamt, dann kann ich das auch. Schon bin ich hier mit dem Mühlstein, zack, weg. Schon bin ich dabei. Das meint das hier. Gott hat die Woche Gnade geschenkt, dass ich kein Anlass zur Sünde wurde. Ich will euch ein Beispiel sagen. Ich war bei einem Kunden, standen zwei riesige Kartons voll mit Werkzeug. Werkzeug ist sehr teuer. Schraubenschlüssel. Stand ein rumänischer LKW, der hatte die gerade gebracht. Ist ein Freund von mir, sagt, Uli, was ist da drin? Ja, Werkzeug. Du bringst das hin? Ja. War das ein richtiges Schraubenschlüssel? Ja. Willst du welche haben? Ja, klar, kann ich doch gebrauchen. Nee, ist ein Spediteur, die haben das raus, packt da irgendwo in den Karton rein, unten drunter her, zack, hat dann zwei solche Dinger in der Hand. Habe ich mir in die Tasche gesteckt und habe sie wieder aus der Tasche rausgeholt. Ich habe gesagt, weißt du was, Uli, kann ich nicht. Das weißt du ganz genau, sag ich, ich kann es nicht. Und es ist so ein Automatismus. Es ist so automatisch, dass wir scheitern, dass wir da zugreifen. Und ich konnte nur Gott danken, dass ich da, wenigstens an diesem Punkt, rechtzeitig wach geworden bin nochmal und gesagt habe, komm Uli, tu es wieder weg. Mach's nicht. Ich will es nicht. Ich meine nur, so werden wir Rechtfertigung zur Sünde für andere. Das heißt, wenn er das sieht, dass ich das kann, warum sollte er, der Gott nicht kennt, warum sollte der nicht eine ganze Palette mitnehmen? Es gibt sogar keinen Grund für, oder? Der sagt, wenn der erzählt mir pausenlos einen von Gott, der Typ, wie wenn der denn die Dinger mitnehmen, wieso ich denn eigentlich nicht? Und schon haben wir sein Gewissen entschuldigt. Es gibt viele, viele, viele andere Beispiele, die noch viel gravierender sind. Also Sünde heißt, wir rechtfertigen, verunehren Gott, und Sünde nicht tun, ehrt Gott. Weil das glaube ich dann auch, dass es Gott geehrt hat. Das glaube ich tatsächlich. Aber das ist nur Gottes Werk gewesen. Ich hatte es in der Tasche, glaubt es mir. Es ist Gottes Werk gewesen. Das ehrte Gott. Das hat Gott geehrt. Und er wusste, mein Freund wusste, dass ich das hätte gar nicht tun können eigentlich. Ach, ist absurd, diese Situation. Und so soll Sünde vermieden werden in unserem Leben. Darf sich weder in unserem Leben noch in unserer Gemeinde einnisten. Es gab ein Beispiel von einem Prediger aus England, der benutzte Folgendes. Er sagte, dass ein Vogel über unseren Kopf fliegt. Das können wir nicht ändern. Also das heißt, so eine Situation, wie ich gerade beschrieben, dass ein Vogel über unseren Kopf fliegt, das können wir nicht ändern. Aber dass er sich auf unserem Kopf ein Nest baut, das können wir sehr wohl ändern. Ja, da müssen wir ab und zu mal so machen. Oder? Man baut kein Vogel ein Nest drauf. Und so gehen wir mit Sünde um. Dass wir die Attacken kriegen, können wir nicht ändern. Aber dass es sich einnistet, auch hier in unserer Gemeinde, und in unserem Leben, das können wir sehr wohl verhindern. Also sind wir aufgerufen, aus Liebe Gottes Interessen zu vertreten. Und deshalb ist es sehr wohl ein Akt der Liebe, wenn Gott uns auffordert, gegen Sünde vorzugehen. Es ist ein Akt der Liebe. Und wir haben letzte Woche herausgefunden, dass die Gemeinde aus uns allen besteht, aus uns allen, aus alle, die sich hier versammeln. Und deshalb sind wir alle gemeinsam aufgefordert, gegen Sünde vorzugehen. Nochmals der Hinweis, warum? Als Akt der Liebe. Wir können keinen größeren Liebesbeweis haben, als dass wir gegen Sünde vorgehen. Unsere eigene Sünde. Und dann auch gegen die Sünde, die in die Gemeinde hineingetragen wird. Weil ich habe euch gerade an einem Beispiel gesagt, wie normal Sünde in unserem Leben ist. Ein Akt der Liebe gegenüber Gott. Also wir zeigen Gott damit, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn lieb haben. Und den Menschen zeigen wir das auch, dass wir sie lieb haben. Wenn wir dagegen vorgehen. Und an dieser Stelle, da machen wir nächste Woche weiter. Da geht es ans Eingemachte. Jetzt ab Vers 15 nächste Woche. Ich bin gespannt. Und wir erinnern uns dann dabei immer an Folgendes. Dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Gott hat nicht Liebe. Gott ist in seinem Wesen Liebe. Und deshalb sind Gottes Ordnungen Zeichen seiner Liebe. Gottes Ordnungen sind Zeichen seiner Liebe. Das ist nicht dafür da, um uns niederzumachen oder um uns irgendwas vorzuenthalten. Gottes Ordnungen sind Zeichen seiner Liebe. Und die Liebe Gottes möchte nicht, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Deshalb der Aufruf, jeden Tag aufs Neue umzukehren an das liebende Vaterherz unseres Herrn Jesus Christus. Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das haben wir erkannt. Wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Das haben wir auch erkannt, dass er der Retter ist, der uns liebt mit einer unaussprechlichen Liebe, wie wir vor einigen Wochen im Johannesbrief gelesen haben. Soweit. Ich möchte euch dringend aufrufen, nicht weil ich nächste Woche, wenn Gott will, nochmal predige, aber damit wir das, die Zusammenhänge hintereinander kriegen, ich möchte euch dringend aufrufen, nächsten Sonntag wieder zu kommen. Und das im Hinterkopf haben. Es geht um Gottes Liebe für unsere Gemeinde. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir dich haben und dass wir zu dir kommen durften. Herr, und ich möchte dir danken, dass ich bei dir die Liebe meines Lebens gefunden habe. Herr, und ich möchte dich bitten, dass diese Liebe vertieft wird. Ich möchte dir danken, dass es nicht an dir liegt, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du alles wegtust. Alles, was dieser Liebe im Weg steht. Ich möchte dich, du große Liebe meines Lebens, anbeten und preisen und loben, weil du der Einzige bist, den ich kennenlernen durfte, der das verdient hat. Amen.